Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Wo endet ein intimer, respektvoller Blick und wo beginnt Voyeurismus? Wo beginnt das Zurschaustellen? Das ist im Dokumentarfilm ja oft ein ziemlich schmaler Grat. Und der Film Wohnhaft Erdgeschoss, der bewegt sich eigentlich durchweg genau auf dieser schmalen Schneide. Der wurde gerade beim Doc-Film Festival in Duisburg ausgezeichnet. Ist ein Film, der von einem Mann erzählt, der im Netz als Bettpinkler bekannt ist. Die meiste Zeit im Film ist er auch nackt. Wir sehen ihn pinkeln auf sein Bett, auf sich selbst, was für manche wahrscheinlich schon ziemlich abschreckend wirken kann. Das ist ein Fetisch, den er da lebt. Gleichzeitig erzählt er auch meistens nackt von seiner Arbeitslosigkeit seit 1990, seit der Wende, wie er von seinem Vater als Kind misshandelt worden ist und dass er seit 12 Jahren seine Mutter nicht mehr gesehen hat, weil er sich ein Zugticket zu ihr nicht leisten kann. Das ist ein sehr direktes, eben sprichwörtlich nacktes Porträt, gedreht so gut wie ohne Budget, auch mit vielen harten Schnitten, mit einer nicht hochauflösenden DV-Kamera, gemacht von Jan Soldat und ist jetzt eben ausgezeichnet. Und ich bin mit einer der Jurorinnen der Filmwoche Duisburg verbunden mit Jenny Bieleter. Hallo Frau Bieleter.
Hallo.
Darf man über so einen Menschen einen Film machen? So heißt es in einer Kritik zu diesem Film. Mit der Auszeichnung ist Ihre Antwort darauf ja eigentlich klar. Was hat Sie denn so an diesem Film begeistert, dass Sie ihn gleich ausgezeichnet haben?
Ja, es ist ein Porträt von einem Menschen, der zuerst eben erschreckend wirkt. Auch der Film steigt gleich ein damit, dass er aufs Bett pinkelt. Wir sind abgestoßen. Aber in seinen 3/4 Stunden Dauer wird der Regisseur Jan Soldat so nahe und mit einer so freundlichen Haltung an diesen Heiko herangehen, dass wir irgendwie gar nicht mehr angeekelt sein können und auch immer besser verstehen, was er tut. Und dass solange er niemandem schadet damit, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist.
Sie sagen ja auch in der Jurybegründung, wir haben hier keine Freakshow, sondern eine respektvolle Darstellung eines Menschen. Gleichzeitig aber sehen wir diesen Menschen ja in sehr intimen Situationen. Wir sehen ihn nackt bei seinem Fetisch, wir sehen ihn weinen, auch verzweifeln. Wir sehen, wie er nach 12 Jahren seine Mutter wieder sieht. Was genau macht denn den Unterschied, dass es hier eben keine Bloßstellung ist?
Ich denke, es ist vor allem die Haltung des Regisseurs, die man spürt, dass er diesem Heiko auf Augenhöhe und mit echtem Interesse begegnet und mit ihm mitgeht und ihm wirklich zuhört und ihm den Platz gibt. Und eigentlich merkt man, dass dieser Mann vor allem auch einsam ist. Und dadurch verstehen wir dann, also sind wir auch offener, ihn kennenzulernen und sind auch bereit, in intime Situationen zu kommen. Aber klar, einfach ist es nicht. Aber wir überwinden uns und es lotet unsere Grenzen aus. Und das hat uns in der Jury auch beeindruckt, dass das möglich ist.
Ich fand vor allem in den Szenen, wo der Protagonist dann selber weich wird und eben so einen Einblick möglich macht in sein Innenleben und auch in seine Verletzlichkeit. Das sind so Momente, wo man vielleicht eine besonders große Sympathie hat oder so. Da frage ich mich aber auch, wie viel der Protagonist auch selber dazu beiträgt, dass eben das nicht freakartig wird oder so, sondern das nachvollziehbar ist, sein eigenes Leben.
Ich denke, die meisten Menschen, die wir vielleicht als Freaks bezeichnen, sind ja dann vielleicht gar nicht mehr wirklich Freaks, wenn man sie mal jenseits der Klischees betrachtet. Und ich denke, weil Heiko den Platz erhält, in diesem Film ganz ehrlich und offen von seinem Leben zu sprechen, ist es auch schwierig, ihn noch als Freak zu sehen. Er ist kein Freak. Er ist ein Mann mit einer außergewöhnlichen Präferenz. Das haben wir vielleicht viele von uns, keine Ahnung. Mhm. Aber es wird verständlich und eben, solange es niemandem schadet, finde ich, es ist das auch nicht böse. Und wenn es ihn tröstet und es ihm gut tut, dann ist es schwieriger für mich zu urteilen darüber, was er tut.
Wenn wir vielleicht nochmal versuchen, das zusammenzufassen und jetzt eben einfach noch einen besonders sehenswerten Film hier sehen, kann man denn da vielleicht eine allgemeine Qualitätsmerkmale ableiten? Also die, wo man dann sagen kann, das kann man in der Doc-Film vielleicht auch ruhig öfter mal anwenden, weil also ein echtes Interesse am Protagonisten und wenig Budget, das klingt so einfach. Was kann man denn da noch ableiten allgemein?
Ja, eben, dass es eigentlich nur das braucht. Das ist vor allem die Haltung, wichtig ist und ich glaube auch für Menschen, die die Bereitschaft haben, sich herausfordern zu lassen und die auch Lust haben, die eigenen Grenzen etwas auszuloten, ist dieser Film absolut sehenswert. Weil klar spielt er mit unserem Voyeurismus und unserem Skandalfreude, aber wir müssen weitergehen und wir werden persönlich herausgefordert und ja, deshalb finde ich, kann man daraus ableiten, dass es sich absolut lohnt, wohnhaft Erdgeschoss zu sehen.
Das sagt Jenny Bieleter, eine der Jurorinnen der Duisburger Filmwoche, zu dem Film Wohnhaft Erdgeschoss von Jan Soldat, ausgezeichnet mit dem Preis der Stadt Duisburg. Vielen Dank, Frau Bieleter.
Vielen Dank.
Und noch hinterher geworfen, diesen Film, den wird es nirgends online oder sonst wie digital zu sehen geben, sondern den gibt es nur in Kinos zu sehen. So hat Jan Soldat das entschieden, und sobald die Kinos wieder laufen, dann hoffentlich auch in einem Programmkino in ihrer Nähe. Wir gehen jetzt mal ab auf die Theaterbühne.
Du, hast mich verletzt. Du, du hast mich verlassen. Dir, Gott,
Benile,
Segne ihn.
Ein schwarzer Darsteller spricht und bewegt sich auf der Bühne und wird dabei in jeder Bewegung nachgeahmt und übersetzt von einem weißen Darsteller. Und das Ganze gibt es auch umgekehrt, und es gibt es auch in vielen anderen Variationen, aber immer vielstimmig in der Theaterarbeit von Gintersdorfer Klassen, ein Theaterkollektiv, das vor ungefähr 15 Jahren in Hamburg angefangen hat, immer schon mit KünstlerInnen aus der Elfenbeinküste zusammengearbeitet hat, mittlerweile eigentlich eine ganze Crowd an Menschen und Perspektiven weltweit in dem Kollektiv vereint. Und jetzt ist ein ganzes Buch über die Arbeit und den Performance-Kosmos von Gintersdorfer Klassen erschienen. Heißt Eleganz ist kein Verbrechen. Und ich bin verbunden mit der Herausgeberin, mit Katrin Tiedemann, die auch Leiterin des FFT Düsseldorfs ist. Hallo, Frau Tiedemann.
Hallo.
Ist vielleicht gar nicht so leicht, diese Arbeit von Gintersdorfer Klassen zusammenzufassen. Dieser Netzwerkcharakter scheint mir ein zentrales Element, das Transkulturelle, das Multiperspektivische, wenn man so will. Was macht denn dieses vernetzte Theater von Gintersdorfer Klassen so aus?
Vielleicht darf ich kurz sagen, dass sie sich nicht als Kollektiv verstehen, sondern als Performancegruppe. Monika Gintersdorfer ist Regisseurin und Knut Klassen, bildender Künstler. Und die beiden sind im Anfang der 2000er Jahre in Hamburg zusammengekommen und haben 2005 Gintersdorfer Klassen gegründet. Eigentlich könnte man sagen, dass von Anfang an auch schon immer andere beteiligt waren. Ja, und die Künstlerinnen aus der Elfenbeinküste, also am Anfang waren es überwiegend Männer, muss man sagen. Das hat sich im Laufe der Jahre auch verändert. Also es sind auch Performerinnen dazugekommen. Und die beiden hatten eben entdeckt, oder vor allen Dingen Monika Gintersdorfer, dass im Umfeld der ivorischen Community, die auch in Hamburg lebt, aber zum allergrößten Teil in Europa in Paris lebt, dass es da wahnsinnig tolle Performer gibt, Tänzer, Sänger, also die das auch irgendwie miteinander verbinden. Also der Kern ist eigentlich, so würde ich das sagen, dass dieser Stil, der auch als Coupé Décalé bezeichnet wird, dass der eben Sprache und Bewegung auf eine ganz einzigartige Art und Weise verbindet, dass die Texte sozusagen aus dem Stand, das stimmt auch nicht immer, aber sie sind sozusagen, werden immer live gesprochen. Das ist sozusagen nicht auswendig gelernt. Es gibt keine Stücke, die vorher geschrieben werden, sondern dazu hat auch Hauke Heumann, den man ja auch gerade in ihrem O-Ton hören konnte, einen ganzen Text auch in dem Buch, also zum Thema Autorschaft, wie sozusagen die Texte selber verantwortet werden. Das heißt, die Stücke entstehen eigentlich aus bestimmten Interessenlagen der Performerinnen, aus Geschichten, aus Themen, auch häufig sind das politische Themen, die die Performerinnen interessieren. Und Monika Gintersdorfer wählt sozusagen, schärft die Positionen, die Perspektiven der Einzelnen zu einem Thema. Und das macht es eben wahnsinnig interessant fürs Theater, weil Theater lebt ja auch vom Konflikt. Und diese Konflikte werden sozusagen live auf der Bühne ausgetragen. Und ja, wenn es um französischsprachige Darstellerinnen geht, dann haben sie eben diese ganz eigene Form der Live-Übersetzung entwickelt, sodass eben auch keine Übertitel gebraucht werden. Entschuldigung.
Genau, ja, so wie wir es gerade gehört haben, auch in diesem O-Ton. Mhm. Wir können ja vielleicht auf eine Arbeit exemplarisch eingehen, Otello Secchi. Das ist eine Otello-Arbeit, über die auch im Buch steht, dass die in Europa und in der westlichen Welt natürlich super bekannt ist, aber in Afrika nicht so sehr. Und in dem Buch wird das Stück auch als postkoloniale Runderneuerung bezeichnet. Wie sieht diese Runderneuerung aus bei Gintersdorfer Klassen?
Ja, das ist ein bisschen widersprüchlich. Ich glaube, die Gruppe würde, oder Monika Gintersdörfer würde das nicht unbedingt als Runderneuerung verstehen. Es ist aber interessant, dass in dem Moment, als Gintersdörfer Klaassen ein Klassiker sozusagen der europäischen Theaterliteratur oder Weltliteratur des Theaters sich vorgeknöpft haben, dieses Stück sozusagen bis heute eigentlich als der große Durchbruch der Gruppe gilt. Mhm. Was gemacht wurde, ist eigentlich eine Kernszene, nämlich also Othello ist ein Schwarzer, der wird in dem Stück Opfer einer Intrige und das führt dazu, dass er seine eigene Frau, die er sehr liebt, umbringt. Man weiß es eben nicht genau, aus Eifersucht oder weil er nicht anders kann. Diese Figur des Othello hat eben Franck Edmond Yao auf der Bühne sozusagen, ich würde nicht sagen adaptiert, sondern er kommentiert sie und versucht sich aber reinzudenken in diesen Othello, der ihm jetzt eigentlich gar nicht, der ihn nicht interessiert jetzt als Figur des klassischen Theaters, sondern oder Shakespeare interessiert ihn da nicht, sondern er versucht diese Handlungen nachzuvollziehen und findet eben auch Haltung, Motive, Erklärungen, die er sich sozusagen aus seinem eigenen Kontext, aus seiner auch ivorisch geprägten Perspektive, also auf Geschlechterverhältnisse, welche Rolle spielt die Familie, welche Rolle spielt die Ehre. Mhm. Also er findet sozusagen eine eigene Form der Darstellung für diese Figur, mhm, ohne sie sozusagen sich komplett anzueignen, aber auch ohne nur von sich zu sprechen. Und diese Zwischenräume, die sind eigentlich das Spannende.
Also ohne auf diesen klassischen Kanon auch einzugehen.
Genau.
Monika Gintersdörfer hat auch mal gesagt, dass sie gerne besonders unkorrekt und unpräzise von den Schwarzen und den Weißen spricht, weil die Realität eben auch sehr ungenau ist, wie die sagt. Das heißt, es ist eigentlich auch ein ziemlich wichtiges Stilmittel der Gruppe, wenn ich das richtig sehe, eben kein Wohlfühltheater zu machen, nicht unbedingt jetzt Identifikationsflächen zu bieten, sondern mit Klischees zu konfrontieren, auch mit Missverständnissen gezielt zu arbeiten. Wie sieht das genau aus und haben Sie das Gefühl, das ist ein fruchtbarer Ansatz?
Also letzteres auf alle Fälle, sonst würde diese Gruppe nicht seit 15 Jahren Land auf, Land ab und international wirklich auch teilweise sehr, sehr große Projekte zu machen. Also die haben auch zum Beispiel am Bremer Theater die Entführung aus dem Serail bearbeitet, zusammen mit einem Riesenorchester und Opernsängern zusammen. Also das sind durchaus sehr präsente und auch bekannte Künstlerinnen. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Was war die Frage?
Also die Frage nach diese gezielten Missverständnisse.
Ob das fruchtbar ist, wollten
genau,
Sie wissen.
Ne? Das haben Sie, glaube ich, gerade schon beantwortet. Aber wie genau das auch aussieht, also dieses gezielte Arbeiten eben mit den Klischees, mit Missverständnissen, dieses ungenaue Arbeiten, wie Monika Gintersdörfer sagt.
Ja, ich glaube, das ist natürlich irgendwie so ein bisschen die Frage, was man denkt, wozu Theater eigentlich da sein soll oder gut ist. Ja? Manche Formen sind vielleicht eher dazu geeignet, dass man bestimmte Identitäten oder bestimmte Haltungen irgendwie reproduziert, damit man sich darin wiedererkennt. Und jetzt aus der Perspektive der weißen europäischen Theaterzuschauerin, die ich ja bin, würde ich sagen, dass es, wenn man Gintersdörfer Klaassen Performances sieht, dass sie am besten sind, wenn man sozusagen in seinen eigenen Gefühlen, Vorurteilen, in den Klischees, die man mit sich rumträgt, herausgefordert wird, konfrontiert wird. Und wer übrigens dazu wirklich den eigentlich treffendsten Artikel beigetragen hat, ist Ted Guy. Der hat ja einen Aufsatz geschrieben vom Unbehagen beim Schlussapplaus oder wer klatscht aus welchem Grund. Und wirklich ein breites Spektrum der Rezeptionshaltung, mit denen Gintersdörfer Klaassen natürlich sich immer wieder konfrontiert sehen. Also es ist ja durchaus nicht sozusagen oder vorgegeben, wie man das sieht. Aber die Innensicht, die hat Ted Geier in diesem Buch ganz schön beschrieben, weil es eben oft so das Gefühl ist, dass es irgendwie die Klischees doch so stark sind, dass die Gruppe auch nicht, dass es auch nicht immer gelingt, dagegen anzugehen mit Erfolg. Ja.
Genau, in diesem Buch über die Theatergruppe und nicht das Theaterkollektiv Gintersdorfer Klaassen. Eleganz ist kein Verbrechen, so heißt das Buch, ist ganz neu erschienen, herausgegeben von Katrin Tiedemann im Alexander Verlag erschienen, hat 208 Seiten, 150 Fotos von Knut Klaassen zu sehen, kostet 12,90 Euro.
Darf ich noch eine Sache ergänzen?
Ja, sehr gerne.
Ich würde gerne der Kunststiftung NRW danken an dieser Stelle, weil die diese Reihe ermöglicht und das ist ganz toll. Also es werden noch weitere Bände erscheinen bald und hoffentlich können wir das noch eine Weile fortsetzen.
Genau, das ist nämlich eine Reihe, die heißt Postdramatisches Theater in Porträts. Vielen Dank, Frau Tiedemann, hier in Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Zwei Filme aus Deutschland sind beim Europäischen Filmpreis im Rennen um den besten Film. Das Liebesdrama Undine von Christian Petzold und die Literaturverfilmung Berlin Alexanderplatz von Burhan Kobani. Die Schauspielerinnen Paula Beer in Undine und Nina Hoss in Schwesterlein sind als beste Darstellerinnen vorgeschlagen. Berlin Alexanderplatz hat außerdem Chancen auf den Drehbuchpreis. Insgesamt sind 6 Produktionen für den besten Film vorgeschlagen. Die Preisträger werden vom 8. bis 12. Dezember digital bekannt gegeben. Wer den österreichischen Buchpreis bekommt, ist jetzt schon bekannt. Xaver Bayer erhält die 20.000 Euro Preisgeld für seine Geschichten mit Marianne. Das teilte der Hauptverband des österreichischen Buchhandels mit. In der Begründung lobte die Jury, Bayer schaffe es, mit seinen harmlos beginnenden Geschichten die Angsträume unserer Zeit auszuloten. Dabei setze er souverän unterschiedliche Genres wie Horror und Fantasy ein. Neben Bayer wurde auch Leander Fischer für seinen Debütroman »Die Forelle« ausgezeichnet. Dass Monika Maron vom S. Fischer Verlag zu Hoffmann und Campe in Hamburg wechselt, wurde gestern bekannt. Ein Schritt, den der Leiter des Hamburger Literaturhauses, Rainer Moritz, nicht erwartet hatte. Schließlich habe sich S. Fischer wegen Marons Zusammenarbeit mit einem rechtslastigen Verlag von seiner langjährigen Autorin getrennt, sagte er im Deutschlandfunk Kultur.
Es ist, glaube ich, auch durchaus ein riskantes Spiel, denn die ökonomischen Aussichten sind sicherlich nicht blendend. Das ist keine Autorin, von der man jetzt Bestseller erwarten wird, die ständig auf der Spiegelliste stehen wird. Das haben schon ihre letzten Bücher gezeigt, dass ihre ganz großen Bücher doch schon ein paar Jahre zurückliegen. Und natürlich hat man die Bürde der Diskussionen der letzten Wochen. Was wurde politisch diskutiert? Wo hat sie publiziert? Das heißt, Hoffmann und Campe muss neben dieser ökonomischen Unkalkulierbarkeit nun auch damit rechnen, dass man genau hinschauen wird, was will dieser Verlag, ausgerechnet mit Monika Maron zur jetzigen Zeit.
Der Sparte deutschsprachige Literatur könne Maron bei Hoffmann und Campe allerdings neue Impulse geben, so Rainer Moritz weiter. Den Rolling Stone wird es demnächst auch auf Koreanisch geben. Das war auf der Webseite der US-Musikzeitschrift zu lesen. Alle 2 Monate soll demnach eine gedruckte koreanische Ausgabe des Musikmagazins sowie Inhalte im digitalen Format und Videos erscheinen. Grund sei die internationale Popularität und der Erfolg des koreanischen Pop, kurz K-Pop. Rolling Stone Korea ist dann die 12. internationale Ausgabe des Magazins. Auch in Deutsch gibt es eine Version. In Singapur dürfen 25 Clubs und Karaoke-Bars ab Dezember wieder öffnen, allerdings nur probeweise. Zudem müssen Besucher einen negativen Corona-Test vorweisen und im Inneren eine Maske tragen. Das teilte die Singapore Nightlife Business Association mit. Auch darf nach 22.30 Uhr kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden. Es werde noch eine Weile dauern, bis die Lokale wieder ohne Einschränkungen öffnen dürften, so die Regierung. Mittlerweile stecken sich in dem Stadtstaat täglich weniger als 10 Menschen an.
Wie spiegelt sich politisches Handeln in persönlichem Geschmack? Donald Trump hat ja bei seinem Amtsantritt im Oval Office erstmal goldene Vorhänge montieren lassen. Spricht jetzt nicht unbedingt für so einen feinen, subtilen Einrichtungsgeschmack, aber passt wahrscheinlich ganz gut zu seiner politischen Rhetorik. Ist die Frage, ob man so einen Zusammenhang auch bei anderen Politikern feststellen kann, zum Beispiel bei Joe Biden. Unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau, der hat mal nach dem Architekturgeschmack von Joe Biden recherchiert. Nikolaus, besteht Joe Biden den Geschmackstest oder wie sieht's aus?
Ja, also bis jetzt auf unbedingt kann man gar nicht anders sagen. Das ist ein Mann, der unter anderem zum Beispiel auch die englische Sprache wunderbar benutzt, zwar nicht jetzt Oxbridge-Akzent hat, sondern eben diesen wunderbaren Ostküsten-Akzent, damit sich durchaus eben auch als ein Mann der Mittelklasse inszeniert, aber auch sonst einfach Geschmack hat. Das finde ich, kann man wirklich auch mal so sagen. Das fängt an mit seinen sehr guten Anzügen bis zu hervorragend geschnittenen Schuhen. Der kommt nicht auf die Idee, die Bibel mal einfach falsch rumzuhalten, nur damit das Foto irgendwie aussehen kann nach Bibel sozusagen. Und man merkt ihm auch an, er hat Lust daran, ein bisschen zu zeigen, wie sehen Sachen schön aus und dazu zu passen. Und dazu gehören eben auch wirklich die sehr, sehr vielen Häuser, die er inzwischen bewohnt und besessen hat.
Die sind gar nicht so bekannt wie vielleicht bei Trump mit dem Trump Tower oder wenn wir jetzt eben über das Oval Office gesprochen haben. Wie viele Häuser gibt es denn, die mit beiden verbunden werden können?
Ja, so ganz habe ich den Überblick noch nicht bekommen, aber es sind etwa 7 bis 8 mindestens, die man mitrechnen kann, wo er seine Hand draufgelegt hat, wenn man so will, die er bewohnt hat. Und das ist vielleicht der zentrale Unterschied schon mal, einer der zentralen Unterschiede zu Donald Trump. Donald Trump hat ja als Immobilienmakler, wenn man so will, und Immobilienhai sein Vermögen auch gemacht und hat vor allem mal die Häuser gebauen lassen und dann seinen Namen dran geschrieben oder mit der Architekturform in dem Sinne nach außen hin repräsentiert. Aber bewohnt hat er ja nur ganz, ganz wenige von diesen Objekten. Und die Wohnungsfotos, die man von Trump kennt, die sind berühmt geworden, unter anderem dadurch, dass man doch immer wieder erstaunt, wie viel Protz in einem relativ kleinen Zimmer unterzubringen ist. Das war das eine. Das andere ist eben, bei Joe Biden ist sehr auffällig, er hat diese Häuser wirklich bewohnt, die jetzt so bekannt werden nach und nach und die mit ihm verbunden werden können. Und er hat immer eine Leidenschaft gehabt, und zwar schon ganz, ganz früh als junger Senator. Er ist ja wahnsinnig jung Senator geworden für sehr große Häuser, also sogenannte Stately Homes, die aber immer so ein bisschen gemäßigt waren. Also zum Beispiel das Haus, das er bis heute ja in Wilmington in Delaware bewohnt, das ist dieses berühmte Haus mit dem Keller, aus dem er seinen Wahlkampf gemacht hat. Das hat doch immerhin 3000 Quadratmeter Grundstücksfläche, ist also nicht wirklich klein, gehörte früher der extrem wohlhabenden DuPont-Familie. Und das hat er sich mit 32, als er Witwer wurde, gekauft. Das ist eine große Anlage mit daneben liegenden, sehr umfangreichen Garagenanlagen und Höfen und einem wunderschönen Park. Also wirklich eine Anlage, aber doch in ihren Einzelformen abgedimmt. Also nicht so, dass man das Gefühl hat, das ist nicht mehr angemessen. Und das zeichnet eigentlich alle Häuser aus, die Biden irgendwie bewohnt hat.
Und kann man da ein Geschmacksmuster erkennen, wenn man sich die verschiedenen Häuser anschaut?
Ja, erstaunlicherweise schon. Und zwar sind die alle so ein bisschen in dem gehalten, was man im Amerikanischen den Colonial Style nennt. Also das ist so angelehnt an die Architektur des 18. Jahrhunderts. Er hat sogar einmal ein Haus von 1737 selber besessen, das sie in Virginia, das richtig große Säulen davor hatte und immer natürlich einen großen Porch, also so eine Eingangszone und schöne Balkons rum. Sehr oft sind es Holzhäuser, was sehr auffällig ist, weil das ist auch so ein Signal, ja, ich bin ein Mann des einfachen Volkes. Ich wohne zwar in sehr großen Häusern, aber diese Häuser sind dann wie andere Häuser eben und die Häuser von normalen Menschen, wenn man so will, auch aus Holz gebaut. Und sie sind innen vor allem ganz phänomenal, weil sie sind sehr hell. Alle Fotos, die ich bis jetzt gefunden habe von Räumen, in denen beiden gearbeitet oder gewohnt hat, sind sehr hell und sind sehr gemütlich eingerichtet mit großen, breiten Sofas und mit alten Möbeln und alten Bildern und Antiquitäten, auffälligerweise sehr viel amerikanische Antiquitäten. Also da steht dann nicht irgendwie der Rokoko-Schreibtisch aus Europa, sondern da stehen dann irgendwelche anständigen Möbel aus dem 18., 19. Jahrhundert Amerika. Und das sind alles natürlich auch Signale, das muss man ganz klar sehen, aber es ist eben auch sehr kultiviert.
Genau, und das sind ja alles irgendwie auch Inszenierungen, wenn man so will. Also ich meine, das sind jetzt alles Bilder, die man eben im Netz finden kann, wenn man recherchiert und quasi auch Botschaften von Joe Biden. Sind das auch politische Botschaften, kann man das so sagen?
Zweifellos. Also man muss sich klar machen, auch Donald Trump hat natürlich keine Fotos freigegeben, wie wohne ich wirklich zu Hause. Ja, das ist alles durchinszeniert bis ins letzte Detail. Joe Biden ist seit mehr als 50 Jahren im politischen Geschäft drin. Der weiß ganz genau, welches Haus er wie kauft. Und zum Beispiel, als er das Haus in Virginia gekauft hat, also das mit den großen Pfeilern davor, da wurde sofort moniert, mein Gott, das kostet eventuell, schon das hat er nicht gekauft, das hat er gemietet, für das kostet 20.000 Dollar pro Monat. Monat Miete. Wie kann er da noch behaupten, er wäre einfach der simple Joe von nebenan? Das ist aber in Amerika nicht das Entscheidende. Sondern das Entscheidende ist, dass man signalisiert, mit der Auswahl seiner Häuser, mit der Auswahl der Architekturformen, wenn man eben ein Holzhaus hat, wenn man wie sein wunderbares Strandhaus auch plötzlich in Gefahr kommt, oh, da bricht irgendwie der Hang ab wegen des Klimawandels wegen. Das wird dann überall berichtet. Damit sieht man sofort, das ist auch ein Mann, der nebenan wohnt, ja, wo eben nicht ein großer Park dazwischen angelegt wird, um zu wohnen, sondern der wohnt einfach in einem Haus in einer langen Straße mit dem üblichen glatten Vorrasen dazu. Das sind alles Signale, die Joe Biden ausgestrahlt hat mit seinen Häusern, mit den Fotos seiner Inneneinrichtungen. Da ist nie jemand reingekommen, wenn es da unordentlich war. Das ist super aufgeräumt alles, ja. Mit den Fotos der Inneneinrichtung. Ich bin wohlhabend, zweifellos. Ich habe übrigens auch ab und zu mal fast am Bankrott gestanden, weil ich so viel Geld für meine schönen Häuser ausgegeben habe. Aber ich wohne eigentlich so, wie ihr auch gerne wohnen könntet, wenn ihr Lust dazu hattet.
Architektur, Geschmack und was das über die politischen Botschaften, politischen Aussagen aussagt. Nikolaus Bernau hier in unserer architekturkritischen Rubrik Gestalten in Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank.
Eine Freude.
Wie nennt man eine Serie, wenn man möglichst viel Neugier wecken will? Sex scheint da eigentlich fast schon ein bisschen zu naheliegend und zu platt zu sein, aber genauso heißt eine neue Miniserie aus Dänemark. Die lief bei der Berlinale schon dieses Jahr und ist jetzt in der ARD-Mediathek zu sehen. Hauptfigur ist eine Frau Anfang 20. Es geht um das Begehren, um Beziehungen und auch um die große Frage, wie man damit umgehen soll, wenn man was will, das man eigentlich gar nicht will. Jenny Zilker hat sich die Serie angeschaut. Hallo.
Hallo.
Sex ist ja schon ein ziemlich schlichter Titel eigentlich. Trifft er wenigstens den Kern der Geschichte?
Naja, ja und nein. Wer jetzt Sexbilder oder Szenen von Menschen beim Sex erwartet, ist natürlich falsch hier. Das ist ja die ARD. Die Serie ist ein zuweilen recht intimes Beziehungsporträt von einer Hetero-Beziehung, aus der so ein bisschen die Luft raus ist. Das fängt damit an, dass der junge Mann Simon anscheinend keine Lust mehr hat, mit seiner Freundin Katharine zu schlafen. Er sagt auch nicht, wieso. Er will einfach gerade nicht. Und Katharine entdeckt dann mehr oder weniger zufällig in einem Gespräch mit einer Kollegin, die mit ihr bei einer Sexualberatungs-Hotline für Jugendliche arbeitet, dass diese Kollegin nicht nur gut zuhören kann, sondern dass es auch ganz schön knistert zwischen den beiden. So weit geht das, dass sie zusammen im Bett landen. Und damit hat dann Katharine noch ein Problem mehr. Ihr Freund will nicht und sie hat ein schlechtes Gewissen, weil sie ihn betrogen hat. Und auch dieser One-Night-Stand ist nicht ganz so easy. Es geht also einerseits um die Bedeutung, die Sexualität in einer vielleicht schon etwas müden Beziehung hat oder haben sollte. Andererseits aber auch, zumindest verbal, um den Sex. Weiß mein Partner, meine Partnerin eigentlich, was ich gut finde und umgekehrt? Wie und wann rede ich drüber? Und Sex ist ja auch noch der englische Begriff für Geschlecht. Insofern kann man in dem Titel finden, dass es hier nicht nur um Hetero-Beziehungen geht, sondern dass Sex in diesem Fall auch zwischen zwei Frauen stattfindet, von der die eine sich eigentlich gar nicht als lesbisch definiert. Das alles wird mehr oder weniger umfangreich, auf jeden Fall aber sehr authentisch thematisiert.
Die Protagonistinnen und Protagonisten sind ja alle so Anfang 20 ungefähr. Ist es auch die Zielgruppe, kann man das so sagen, oder funktioniert es auch für ein breiteres Publikum?
Ich würde sagen, es funktioniert wirklich eigentlich für alle. Das sind ja erstens sehr beliebte Themen und zweitens auch verbreitete Beziehungsengpässe oder Probleme, die man da erzählt bekommt, dass die Lust auf Sex nachlässt oder die Lust auf den Partner. Dazu dann die Frage, inwieweit das Geschlecht bei der sexuellen Orientierung eine Rolle spielt. Und dann geht es auch um Egoismus, um Vertrauen, um Aussprache. Es gibt eine Szene bei einem Paartherapeuten, so als Idee, wie man es vielleicht versuchen könnte. Aber pädagogisch ist die Serie nicht. Man kann nicht sagen, dass man mit einem Heureka, so ist das also, Gefühl da rausgeht. Es sind eher Darstellungen von Stimmungen oder von Atmosphären, an denen man partizipieren und an denen man sich wiedererkennen kann. Und die Serie, finde ich, ist in ihrer Natürlichkeit darum sehr angenehm. Die ist weder aufgesetzt noch spießig, noch hihi, peinlich. Wir reden über Sex, albern. Und was man tatsächlich vielleicht als Erkenntnis mitnehmen könnte, ist, dass es eben viele nicht peinliche Arten gibt, über Sex und Bedürfnisse zu reden und dass es den meisten ähnlich geht wie einem selbst. Und jeder oder jede, der oder die solche Gedanken schon mal gehabt hat und nicht nur eine Boy-Meets-Girl-Drama-Serie erwartet, kann sich das also ruhig angucken.
Interessant ist ja auch, wie die Serie aufgeteilt ist. Das sind ja ziemlich kurze Folgen, maximal 15 Minuten, wenn ich genau weiß. Wie wirkt sich das auf die Dramaturgie aus, auf die Erzählstruktur?
Ja, das gibt es ja eigentlich schon öfter, diese kurzen Serienfolgen. Das kommt aus dem Web, also von der Webserie. Das Gute daran ist, dass man dabei immer kaum eine Exposition braucht. Man wird direkt ins Geschehen geworfen und das funktioniert für so kurze Episoden auch sehr gut. Die sich alle am Stück anzuschauen, das geht natürlich sowieso auch, obwohl man dabei noch mehr merkt, dass die Spannung dann eben doch nicht wirklich große Ausschläge hat. Ja, Katharine leidet und berappelt sich und leidet, aber in eben 12 bis 15 Minuten hat man nicht genug Zeit, um das richtig von allen Seiten zu beleuchten. Das ist eher wie so kurze Telefongespräche, Stimmungsbilder mit Freunden oder Freundinnen. Formal ist das allerdings, finde ich, trotzdem sehr schön gemacht. Es gibt halt immer große Bilder vom Handybildschirm, wenn jemand gerade anruft oder eine SMS schickt. Man hat also viel Text im Bild. Das ist vielleicht nichts Besonderes formal für Produktionen auf Streaming-Plattformen, aber in der ARD ist das immer noch ungewöhnlich. Und dazu kommt dann moderne, zuweilen ein bisschen zu aufdringliche Musik, die diese Millennial-Lebenswelt auditiv bebildern oder abbilden soll. Das war mir allerdings manchmal ein bisschen zu überdeutlich auf der musikalischen Ebene.
Klingt alles so ein bisschen auch wie Scam, diese norwegische Serie, die so ähnlich arbeitet und die ja auch unheimlich erfolgreich geworden ist. Jetzt haben wir es hier mit einer dänischen Serie zu tun, mit vielen Darstellerinnen und Darstellern, die wir hier in Deutschland wahrscheinlich gar nicht so gut kennen. Wie ist das denn gespielt? So eine Geschichte über Begehren verlangt ja wahrscheinlich auch so ein besonderes Intimitätssetting am Set.
Ja, die Hauptdarstellerin, die heißt Asta Kammer August und ist die Tochter von dem Fräuleins Miller-Regisseur Bille August und von der Schauspielerin Pernilla August. Und diese Asta Kammer August ist wirklich sehr gut. Die ist wahnsinnig natürlich und selbstvergessen. Die wirkt, als ob sie da die ganze Zeit improvisiert, aber ganz glaubhaft alles. Und auch die anderen Darsteller und Darstellerinnen, die finde ich durchweg gut. Das sind halt junge dänische Schauspieler und Schauspielerinnen, die sehr mühelos und sehr überzeugend spielen. Was allerdings echt problematisch ist, das ist die deutsche Synchronisation. An der kann man technisch natürlich nichts aussetzen. Das wird von ganz großartigen Sprech- oder Sprachschauspieler und Schauspielerinnen gesprochen. Aber eben weil dann aus den Mündern dieser Kopenhagener Slacker dieses reine Schauspielhochdeutsch mit diesen angenehmen, klangvollen, erwachsenen Stimmen kommt. Die sagen dann Dinge wie, es gibt hier keine scharfen Typen mehr oder lass es uns mal wieder richtig krachen lassen. Sagen das 22-Jährige, sprechen die nicht anders, müssten die nicht mehr Nuscheln, Mumblecore, mehr Slang benutzen, öfter mal die Sätze nicht beenden. Aber das ist das alte Problem des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, das auf der Sprachebene nicht den Mut hat, das Original mit Untertiteln zu senden. Allerdings, sie haben es auch nicht auf einen annehmbaren Programmplatz gepackt. Es läuft um 1.20 Uhr nachts. Mhm. Andererseits ist damit auch klar, dass es vor allem für die Mediathek und für junge User bestimmt ist. Und da ist es gut aufgehoben. Da steht der ARD auch gut. Da hätte man aber auch so mutig sein können, finde ich, dort dann auch die Originalversion mit Untertiteln anzubieten.
Sex, so heißt diese Serie, hat 6 kurze Folgen, 15 Minuten und ist jetzt noch bis Anfang Dezember in der ARD Mediathek zu sehen und dann natürlich auch noch im Fernsehen. Vielen Dank fürs Erzählen hier, Jenny Zilker.